Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talkgästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Karin Zwissler und ich arbeite für Eukokredit in Deutschland. Ja, Eukokredit feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum. Das heißt, seit den 1970er Jahren kann man in Deutschland unter anderem nachhaltig Geld anlegen. Grund genug für mich einmal, heute genau hinzuschauen auf den Markt der Sustainable Finance. Nachhaltiges Investieren, ist das nur ein Trend oder ist das wirklich die Zukunft unseres Kapitalmarktes? Wie misst man denn eigentlich Nachhaltigkeit und mal Hand aufs Herz, bringt nachhaltiges Investieren wirklich etwas? Darüber noch ganz viel mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, dass er bei mir ist, zumindest digital zugeschaltet aus Frankfurt. Einen wunderschönen guten Morgen, Georg Schürmann.
Guten Morgen. Herzlichen Dank auch für die Einladung, Karin.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich versuche dich mal kurz in ein paar Stichworten vorzustellen. Georg, ergänze gerne, wenn ich aus deiner Sicht etwas Wichtiges vergessen haben sollte. Du hast Wirtschaftswissenschaften in Köln studiert und warst dann 20 Jahre bei der Deutschen Bank beschäftigt in unterschiedlichen Führungspositionen oder Positionen. Von 2009 bis 2024 warst du bei der Triodos Bank in Deutschland Geschäftsleiter. Also die Triodos Bank ist auch eine Nachhaltigkeitsbank. Und du sitzt aktuell in unterschiedlichen Aufsichtsräten, unter anderem auch im Aufsichtsrat von Eukokredit seit letztem Jahr. Und du bist seit 2019 im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, was ich auch sehr spannend finde. Passt das so oder habe ich einen wichtigen Punkt aus deiner Sicht noch vergessen?
Ich denke, die wichtigsten Punkte hast du erwähnt, also von daher passt das so. Danke.
Sehr schön. Ja, ich finde, man merkt direkt, wenn man so diese verschiedenen Stationen anguckt, dass das Thema Sustainable Finance eine sehr wichtige Rolle in deinem Leben gespielt hat. Oder zumindest, wie ich sehen würde, ab der zweiten Hälfte. Ist dieser Eindruck so richtig oder wann würdest du sagen, begann für dich so das Interesse an der Thematik?
Mit Sicherheit mit dem Wechsel von der Deutschen Bank zur Triodos Bank, also heißt das nachhaltige Banking in Form der Triodos Bank in Deutschland mit zu unterstützen und auch zu entwickeln. Ja, also von daher in der Tat so ab 2009. Muss aber dazu sagen, dass auch in 2009 eigentlich der Begriff nachhaltiges Banking noch gar nicht genutzt wurde. Also zu der Zeit haben wir eher von werteorientiertem Banking gesprochen. Also heißt, welche Werte für uns wichtig sind und wie können wir die im Bankgeschäft auch weiterleben. Das war eigentlich das, was mich bewegt hat, dann in dieser Phase 2008, 2009 zur Triodos Bank zu gehen.
Du hast gerade schon gesagt, früher hieß es noch gar nicht Sustainable Finance, sondern werteorientiert. Was ist denn für dich, also wir kommen gleich noch auf die Thematik oder die Problematik der Definition von Nachhaltigkeit zu sprechen, aber was ist denn für dich, mal ganz vorneweg gesagt, Sustainable Finance? Was bedeutet das?
Ja, was ist Sustainable Finance oder nachhaltiges Banking oder nachhaltiges Investieren? Ja, das ist diese Form des Investierens, bei dem ich einen Mehrwert schaffe für die Gesellschaft. Also heißt, man finanziert oder investiert in Unternehmen oder Projekte, die eben einen Mehrwert für die Gesellschaft liefern. Das kann wie bei Eukokredit Mikrofinanz sein, ja, etwas im Prinzip zu tun für den globalen Süden und zu sehen, wo kann ich da unterstützen. Das kann Investitionen in erneuerbare Energie sein. Von daher ist das Spektrum relativ groß. Aber darum geht's. Also heißt, es steht nicht das Geldverdienen im Vordergrund, sondern das ist das Ergebnis des Handelns. Ja, im Vordergrund steht wirklich ein Mehrwert für Gesellschaft zu leisten und mit dieser Intention dann auch zu sparen, zu investieren.
Ja, ein Mehrwert für Gesellschaft leisten, das sagen ja viele Banken oder Produkte von sich, dass sie das tun. Der Begriff Nachhaltigkeit oder Sustainable Finance ist ja wirklich in aller Munde gerade. Eigentlich jede Bank schreibt sich Nachhaltigkeit auf die Fahne. Aber lass uns mal einen Blick auf die aktuelle Lage werfen in Deutschland. Also gefühlt Wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich auch über ganz viel Reklame, alle werben mit Nachhaltigkeit. Gefühlt ist das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen und alle investieren nachhaltig. Wie sieht denn die Realität aus? Kannst du uns da ein paar Zahlen nennen?
Da sind wir definitiv noch nicht. Also wenn man sich jetzt mal den Anteil oder den Marktanteil der nachhaltigen Banken anguckt, ja, und auch Institutionen mit Eurokredit mit reinbezieht, dann ist das noch verschwindend gering. Da reden wir eher von 1%. Ja, also von daher ist das noch sehr klein. Wenn man sich das Thema nachhaltige Fonds anguckt, dann hat man das Gefühl, es ist in der Tat in der Breite. Also heißt, die Anzahl der nachhaltigen Fonds ist in den letzten Jahren quasi explodiert, die sich oder zumindest nach bestimmten Kriterien nachhaltig nennen. Da sind wir fast bei 50%. Also von daher ist es so ein bisschen eine Frage der Betrachtung und auch der Definition von Nachhaltigkeit, wenn man sagt, wie groß ist denn der Marktanteil. Aber ich stimme definitiv zu, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es spielt bei jeder Bank jetzt mittlerweile eine Rolle. Also von daher sind wir da heute im Jahr 2025 ganz woanders, als wir noch vor 10 Jahren waren.
Und gibt es da eine Zahl, die du nennen könntest? Wie groß ist das Volumen?
Das Volumen habe ich nicht im Kopf. Also ich kann nur von Marktanteilen, da habe ich so ein bisschen immer geschaut. Also wie gesagt, da reden wir in Deutschland ungefähr von 50%. Das sind aber dann auch Fonds teilweise bei, die wirklich nur ganz geringe Nachhaltigkeitskriterien haben. Also von daher wäre das für den einen oder anderen vielleicht auch Produkte, die man gar nicht als nachhaltig bezeichnen würde.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Das ist auch der zweite Punkt, wo ich gleich nochmal hinkommen wollen würde. Aber lass uns erst nochmal bei der aktuellen Lage bleiben. Wie sieht das denn aus, Privatvermögen im Vergleich von Staatsvermögen? Was hat denn mehr Gewicht bei dem Marktanteil?
Gut, das Staatsvermögen ist ja in Deutschland nicht so riesengroß. Also es gibt einige Gelder, die vom Staat angelegt werden. Einer der größten Anlagen ist der sogenannte Kenpo. Das ist der Fonds, der quasi geschaffen worden ist, um den Atommüll zu beseitigen. Und der hat, glaube ich, irgendwie 25 Milliarden. Und der hat Nachhaltigkeitskriterien. Kann man auch streiten, wie streng sind die, aber er hat definitiv Nachhaltigkeitskriterien. Also von daher sind bei einigen Themen des Staatsfonds schon oder der staatlichen Geldanlage dementsprechend Nachhaltigkeitskriterien mit drin. Ansonsten gibt es zwar noch die ein oder anderen Anlagen auch vom Staat und die haben nicht alle Nachhaltigkeitskriterien, muss man dazu sagen. Also von daher ist das so ein bisschen ein Spiegelbild bald wie bei den privaten Investoren oder das, was ja auch viele Menschen über Versicherungen anlegen. Also heißt, teilweise legen sie direkt über Fonds an, teilweise über Versicherungen. In Deutschland sind es halt auch viel Sparguthaben und Festgelder oder Tagesgelder. Und da erfüllen die wenigsten natürlich Nachhaltigkeitskriterien.
Und wo stehen wir so im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn in dem Bezug auf nachhaltiges Investieren?
Also man muss dazu sagen, dass die Struktur der Kapitalmärkte im europäischen Ausland ein bisschen anders ist. Ich kenne relativ gut ja nun den holländischen Markt, der ist sehr stark auch bestimmt von Pensionsfonds. Pensionsfonds legen langfristig an und haben von daher schon sehr lange Nachhaltigkeitskriterien auf dem Schirm. Also Deutschland, was war jetzt auch eine Tätigkeit im Sustainable Finance Beirat, ja, Vorschläge zu machen, dass Deutschland einer der führenden Finanzplätze ist, liegt aber immer noch ein Stück weit hinter Märkten wie Frankreich oder auch den Niederlanden, aber hat in den letzten Jahren deutlich aufgeholt.
Und kannst du das sagen, warum ist es vor allem in den Niederlanden so ein wichtiges Thema gewesen? Also gerade vielleicht auch für alle, die zuhören und das nicht so ganz präsent haben. Eurocredit ist eine Genossenschaft, die aus den Niederlanden kommt und auch die Triodos Bank hat ihren Sitz in den Niederlanden oder genau die Niederlassung ist in den Niederlanden. So.
Was ist ein Stück weit der Treiber, sind in der Tat die Pensionsfonds. Also heißt, das Rentensystem in den Niederlanden ist ein bisschen anders. Da spielen Pensionsfonds eine ganz große Rolle, ja, für die Altersvorsorge. Also heißt, das Kapital wird langfristig angelegt. Und ein Investor, der langfristig anlegt, wirklich Zeiträume 20 Jahre, 30 Jahre hat, guckt natürlich anders auf die Welt als vielleicht eine börsennotierte Gesellschaft oder Bank, die auf das nächste Quartalsergebnis guckt. Und vor dem Hintergrund dieser langfristigen Perspektive der holländischen Pensionsfonds war das Thema nachhaltiges Investieren schon sehr lange ein Thema. Und der Markt hat sich damit schon intensiver auseinandergesetzt. Und vielleicht ist es von daher auch kein Zufall, dass bestimmte Adressen aus dem Nachhaltigkeitsbereich wie auch Eurokredit in den Niederlanden sitzen.
Lass uns nochmal zurückspringen in die Zeit. Ich habe es gerade im Teaser schon gesagt, in den 70er Jahren entstand Eurocredit, aber nicht nur Eurocredit, sondern eben auch ein Jahr vor Eurocredit wurde die GLS Bank gegründet, also auch eine Nachhaltigkeitsbank. In den 80er Jahren folgte dann die Triodos Bank. Was war denn damals der Initialanstoß für diese Sustainable Finance Bewegung, nenne ich sie jetzt mal?
Diese Welle der Bewegung, kann man sagen, begründet sich ein Stück weit in der 1968er Bewegung. Also wenn man sich mit den Gründern auseinandersetzt, dann merkt man, dass das sehr stark durch die 68er-Bewegung inspiriert worden ist. Wir sehen viele nachhaltige Unternehmen in dieser Phase, die in den 70er Jahren gegründet worden sind, also wirklich so von 1970 bis 1980. Und dazu gehört eben auch Eukokredit vor 50 Jahren oder auch eine GLS-Bank, die ein Jahr älter ist. Also von daher durchaus eine Bewegung daraus. Aber auch, was eigentlich diese Institutionen alle gemeinsam haben, ist diese Werteorientierung. Also das darf man nicht vergessen. Also Eukokredit ist ja auch aus der Weltkirche heraus gegründet worden. Das war eine kirchliche Initiative. Ja, die GLS-Bank ist anthroposophische, hat anthroposophische Wurzeln. Also von daher kam diese ganze Gründungsbewegung aus der 68er-Bewegung, aber immer sehr stark wertebasiert.
Und jetzt 50 Jahre später stehen wir hier und die Frage kommt, woran merke ich denn eigentlich, dass dieses nachhaltige Investieren, diese ganze Bewegung, die da angestoßen wurde, dass die wirklich etwas bringt? Wo sehe ich das denn zum Beispiel in meinem Alltagsleben? Welche Veränderung gab es?
Also welche Veränderung gab es? Einmal dahingehend, dass, glaube ich, die Pioniere dazu beigetragen haben, dass das Thema mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Ja, das ist ähnlich, wie wir es eben auch kennen bei den Lebensmitteln, Bio-Lebensmittel. In den 80er Jahren gab es noch irgendwie in Studentenvierteln irgendwo in kleinen Bio-Supermärkten. Ja, mittlerweile gibt es das in jedem Discounter. Also von daher im Prinzip dieses Thema in die Breite zu bringen, ist die Rolle der Pioniere. Und ich glaube, da haben Eukokredit und alle anderen auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und das merkt man eben, du hast es eingangs gesagt, man sieht überall Werbung, plötzlich ist jede Bank grün. Ja, und nachhaltig ausgerichtet. Und das ist natürlich eine Leistung, dass das Thema angekommen ist von den Pionieren. Weil ohne Pioniere wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Ja, Nachhaltigkeit ist im Mainstream angekommen. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Oftmals ist aber die Problematik dahinter, dass es keine festgeschriebene Definition gibt von, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Und natürlich birgt das auch die Gefahr des Greenwashings. Also wenn ich einfach sagen kann, naja, ich bin eine nachhaltige Bank, ich investiere nachhaltig, nehme ich das als Aushängeschild, aber bin ich es dann wirklich? Und vor allem, wenn ich jetzt mich als Anlegerin für ein Produkt interessiere und da steht Nachhaltigkeit drauf, kann ich mich darauf verlassen, dass das dann wirklich auch nachhaltig ist. Es gibt jetzt Versuche von EU und von Bundesebene, da eben den Markt nachhaltiger zu gestalten durch Regulatorien, durch Messindexe. Das heißt, Nachhaltigkeit definieren, Nachhaltigkeit messbar machen und eben auch vergleichbar zu machen. Und wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, dann kommt eine Abkürzung direkt und diese Abkürzung findet sich auch immer wieder in deinem Lebenslauf wieder. Deshalb würde ich die gerne an der Stelle erstmal aufgreifen, nämlich die Abkürzung ESG. Georg, was ist denn ESG und was hat das vor allem auch mit Eukokredit zu tun? Weil da gibt es ja auch eine Verbindung.
ESG ist eigentlich nur der Fachausdruck im Englischen für nachhaltiges Banking, könnte man sagen. E steht halt für Environment, S für Social und G für Governance. Ja, das sind die Kriterien, wie man im Prinzip Unternehmen betrachtet unter Nachhaltigkeitsaspekten. Also heißt, unter diesen drei Säulen wird im Prinzip jedes Unternehmen betrachtet oder jede Geldanlage betrachtet. Also von daher ist das eigentlich eine fachliche Terminologie. Ja, und natürlich nutzt auch Eukokredit diesen Begrifflichkeit, wobei es gibt eben auch noch einen anderen Begriff, den ich eigentlich mit Eukokredit viel mehr verbinde, das ist Impact. Also heißt Wirkung, ja, weil am Ende geht es ja darum, dass wir eine positive soziale Wirkung mit Eukokredit erreichen oder eben auch andere Institutionen eben eine ökologische positive Wirkung. Ich bin jetzt auch bei der Umweltbank im Aufsichtsrat und da geht es eben halt mehr um die Ökologie. Ja, also von daher ist das ein Thema, was ich auf jeden Fall noch mit reinbringen möchte. Impact, ja, als positive Wirkung und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber vielleicht noch zu diesem Thema Greenwashing. Da hat sich mittlerweile sehr viel getan. Also da kann man mal sagen, hat in der Tat die EU was Positives geleistet, um die Verbraucher zu schützen. Es gab ja in der Vergangenheit auch gewisse Greenwashing-Skandale. Ja, und da gibt es mittlerweile doch eine Menge Regularien, sodass sich Unternehmen daran halten müssen, weil sie sonst schlichtweg Gefahr laufen, vor Gericht zu landen, wenn sie hier mit falschen Versprechungen unterwegs sind. Und die Regeln sind relativ streng geworden. Also das hat sich doch deutlich verändert bis heute. Das war selbst vor 2-3 Jahren noch anders, als es heute ist. Und dann sieht man auch, wenn man oft auf die EU schimpft, dass die EU auch manchmal sehr positive Dinge gerade für uns Verbraucher und Verbraucherinnen leisten kann.
Welche Verordnungen sind das denn? Also wenn man sich nämlich mit der Thematik beschäftigt, dann kommen ganz viele Begriffe, sowas wie Green Deal, EU-Taxonomie, CSRD oder SFDR. Das sind ganz viele Abkürzungen. Was ist denn da das Wichtigste, was ich als Konsumentin, als Verbraucherin oder auch als Anlegerin wissen muss?
Ja, das ist schon eine schwierige Frage in diesem ganzen Wust an Regulierung. Also wie finde ich mich eigentlich zurecht als Anleger, Anlegerin? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. 2018 hat die EU begonnen mit der sogenannten Sustainable Finance Agenda, das Thema in den Finanzmarkt reinzutragen und hat dann genau diese ganzen Regulierungen, die du gerade genannt hast, sukzessive entlassen und dementsprechend Vorschriften für den Finanzmarkt entwickelt. Also das ist im Prinzip die große Leistung. Wie kommt jetzt im Prinzip der Verbraucher oder der Anleger, Anlegerin zurecht in diesem Gestrüpp? Das ist weiterhin nicht ganz einfach. Also die Banken sind verpflichtet, im Anlagegespräch nach den Nachhaltigkeitspräferenzen zu fragen. Also von daher hat man eine Chance, im Anlagegespräch, wirklich in der Anlageberatung, wenn es von der Bank angeboten wird, das Thema auch zu adressieren und seine Wünsche auch zu äußern. Das muss dann auch berücksichtigt werden. Aber da kann man nur sagen, da muss man proaktiv werden. Also inwieweit das dann wirklich von den Anlageberatern und Beraterinnen angesprochen wird, ist dann, auch wenn sie es müssen, immer so eine Frage oder wie es angesprochen wird. Also von daher besteht diese Verpflichtung, die besteht jetzt auch schon seit 2,5 Jahren, so dass man es auf jeden Fall thematisieren kann, um dann zu schauen, ja, was sind im Prinzip die richtigen Produkte. Das ist aber dann auch nicht so ganz einfach, wenn man nicht Fachmann ist, ja, da zurechtzukommen bei einer Fondsanlage. Wo ich darauf verweisen kann, ist, es gibt Labels vom Forum Nachhaltige Geldanlage. Ja, das gibt eine deutlich bessere Orientierung. Und es hilft natürlich, zu den bekannten Adressen zu gehen, also heißt zu Eurocredit oder zu einer Nachhaltigkeitsbank. Da weiß man, wo man dran ist und man weiß, dass es auf jeden Fall nachhaltig
ist. Bei Forum Nachhaltige Geldanlage ist Eurocredit übrigens auch Mitglied. Genau, und es gibt jedes Jahr einen Marktbericht, den man sich auch runterladen kann, öffentlich auf der Webseite. Wenn man sich für die Thematik interessiert, dann einfach mal auf der Webseite nachschauen. Was mich noch interessieren würde, Georg, was machst du denn im Beirat der Bundesregierung, also im dem Sustainable Finance Beirat? Weil da ist nämlich auch da in den Klammern noch beigefügt gewesen ESG-Skala. Was machst du da?
Was habe ich da in den letzten Jahren gemacht? Weil das Mandat des Beirates endet jetzt mit der Wahl am Sonntag. Wir haben jetzt diese Woche Freitag unsere letzte Sitzung. Bin jetzt schon seit 2019 da und bei der Regierung oder bei der Vorgängerregierung war es noch ein bisschen anders. Da haben wir quasi beigetragen, eine Strategie zu entwickeln, haben Vorschläge gemacht für diese Strategie und die Bundesregierung hat dann eine Sustainable Finance Strategie im Mai 2021 veröffentlicht. Und du hast gerade angesprochen, in dieser Strategie war das Thema Nachhaltigkeitsampel. Das Wording ist es dann, weil es in Brüssel besser ankam, ESG-Skala geworden, wo wir ein System entwickelt haben, um leicht im Prinzip Produkte einzusortieren nach dem Kriterium der Nachhaltigkeit. Wir kennen das so bei Kühlschränken, ja, da geht es so von A bis D, ja, oder Energiestandards bei Häusern. Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir uns da abgeguckt haben, sagen, wie kann man das übertragen. Das haben wir nach Brüssel getragen als Vorschläge. Und es gibt jetzt bei bestimmten Reformbemühungen auch solche Gedanken, solche Grundstrukturen mit einzuziehen. Und das ist das, was wir jetzt im zweiten Beirat gemacht haben, eigentlich die Bundesregierung unterstützt. Wie kann man die Regulierung, die entlassen worden ist, auch verbessern? Weil wir haben gesehen, da war vieles gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und da gibt es durchaus Verbesserungspotenzial. Und da haben wir die Bundesregierung unterstützt mit Vorschlägen und haben jetzt gerade quasi noch zum Ende unserer Amtszeit eine ganze Menge Vorschläge rausgelassen und die auch in großen Teilen positiv im Markt angekommen sind, weil wir versucht haben, ausgewogene Vorschläge zu machen. Ja, also nicht zu extrem auf der einen oder anderen Seite, was man momentan auch immer wieder hört. Und das ist im Prinzip der Auftrag als Beratungsgremium der Bundesregierung, da aus der Praxis heraus wirklich Vorschläge zu machen, die dann auch im Markt funktionieren.
Lass uns direkt mal an diese Thematik anknüpfen. Bundestagswahl 2025, du hast es gerade schon angesprochen. Dein Mandat geht noch bis zu diesem Sonntag. Also für alle HörerInnen, wir nehmen am Donnerstag, den 20. Februar auf. Das heißt, in 3 Tagen ist Bundestagswahl. Aktuell wissen wir zumindest noch nicht, wie die Wahl ausgehen wird, geschweige denn, wie eine Regierungsbildung aussehen wird. Wenn wir uns aber mit der Thematik der Sustainable Finance beschäftigen, können wir natürlich im Vorfeld schon mal einen Blick in das Wahlprogramm der einzelnen Parteien gucken und schauen, wie positionieren die sich denn eigentlich zu dieser Thematik. Da findet man so alles von vollkommener Unterstützung bis neutral bis Ablehnung oder Nichterwähnung. Aus deiner Sicht, Georg, was hat denn die Wahl oder was kann die Wahl für einen Einfluss haben auf die Entwicklung des Sustainable Finance Marktes in Deutschland?
Also ich weiß gar nicht, ob die Wahl jetzt noch so entscheidend ist. Also wir erleben ja jetzt schon seit einiger Zeit eine Art Gegenwind, oder? Also heißt, wo doch viele auch Interessenverbände eher unter der Überschrift Entbürokratisierung versuchen, die ein oder andere Vorschrift auch wieder eher abzuschaffen. Also ich würde es eher als Konsolidierung sehen. Ja, also wenn man sich verschiedene Stimmen in Europa anguckt, glaube ich nicht, dass das Thema verschwinden wird. Also das sehe ich überhaupt nicht, sondern eher, dass wir vielleicht bei der einen oder anderen Vorschrift ein bisschen pragmatischer werden, was auch durchaus von mir unterstützt wird. Da ist das eine oder andere vielleicht in der Tat nicht so gut gelungen. Ja, aber wir werden auch keine Fortschritte sehen. Also das erwarte ich nicht in den nächsten Jahren. Das sieht man aber jetzt schon. Also wenn man das Programm der EU-Kommission sieht, und die ist viel wichtiger in Sachen Sustainable Finance als die Bundesregierung, und dann merkt man ja schon, dass nichts mehr Neues kommen wird. Das ist von Pause die Rede. Also von daher sind wir eher in einer Art Konsolidierung. Auf der anderen Seite bin ich jetzt schon so lange im Bereich nachhaltige Finanzen unterwegs. Diese Phasen gab es immer. Wir hatten immer wieder Phasen, wo es eher Rückenwind für die Bewegung gab, und es gab Phasen, wo Stillstand war, wo sich nicht so viel entwickelt hat. Und das ist gerade eine Phase, wo wieder, ja, die Pioniere und Eukokredit als einer der Pioniere in die Verantwortung gehen, ja, um das Thema weiter hochzuhalten und das Thema auch weiter nach vorne zu bringen. Weil, wie gesagt, von den staatlichen Institutionen erwarte ich in den nächsten Jahren da nicht viel.
Ja, du hast gerade von Stillstand gesprochen. Stillstand ist zwar nicht eine Weiterentwicklung, aber immerhin auch kein Rückschritt. Das heißt, die Gefahr siehst du nicht, dass in den nächsten Jahren sich die Errungenschaften wieder zurückbauen und man irgendwie den Markt der Sustainable Finance ja wieder rückschrittig macht?
Also ich sehe die Gefahr nicht allzu groß. Also natürlich gibt es vielleicht ein paar Rückschläge, aber selbst wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, wächst der Markt immer noch. Also das ist ganz interessant, wenn man mal das ganze Getöse wegnimmt und sich einfach die Fakten anguckt, dann stellt man fest, der Markt wächst nicht mehr so dynamisch wie in der Vergangenheit, aber das Bewusstsein ist noch da. Und was man nicht vergessen darf, die dahinterliegenden Entwicklungen sind ja leider nicht vorbei. Also der Klimawandel geht eher dramatisch weiter. Also wir haben das 1,5 Grad Ziel mittlerweile schon gerissen. Und der Verlust an Biodiversity nimmt auch zu. Also da ist auch kein Stopp zu sehen. Also von daher sind die Entwicklungen ja da. Und jetzt mal als Banker nehme ich das natürlich nochmal stärker wahr. Die Bankenregulierung, die Aufsichtsbehörden haben das sehr deutlich auf dem Schirm. Ja, und thematisieren das eigentlich permanent, weil sie schlichtweg Sorge haben. Sie haben Sorge vor Kreditausfällen, vor Instabilität im Finanzmarkt. Es ist von Climateflation mittlerweile die Rede. Also heißt, einfach dadurch, dass Ernten ausfallen, durch Klimaereignisse, aber auch durch Biodiversity-Verlust, explodieren die Preise im Lebensmittelbereich. Und das macht natürlich auch die Notenbanken besorgt. Also von daher, der unterliegende Trend ist leider, muss man sagen, in dem Fall immer noch da. Der wird auch so schnell nicht weggehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das verstehen eben die Wirtschaftsakteure, unabhängig von der Politik. Also dem Klimawandel ist egal, wer in Washington regiert. Es geht weiter. Und die Aufsichtsbehörden, zumindest in Europa, nehmen das Thema sehr ernst. Also von daher sehe ich nicht, dass das Thema wirklich verschwindet, vielleicht nicht mehr die Bedeutung hat, also gerade bei den staatlichen Stellen. Aber es wird nicht weggehen, und ist zu ignorieren, hilft nicht, das schadet nur den Menschen.
Das ist auf alle Fälle eine sehr positive Aussicht, dass wir vielleicht nicht die krasseste Weiterentwicklung in den nächsten Jahren haben, aber dass auch die Fortschritte oder die Errungenschaften nicht rückgängig gemacht werden. Und was ich auch sehr spannend finde, was du ja gerade nochmal gesagt hast, dass eben inzwischen auch ein Eigeninteresse von den Akteuren selber kommt, um eben auch sich nachhaltig aufzustellen. Das finde ich auch eine ganz spannende Thematik, gerade im Bereich von Wirtschaftlichkeit und von Unternehmen, die ja versuchen, sich eben auch jetzt gerade aktuell nachhaltiger aufzustellen. Du hast ja auch lange als Berater gearbeitet und hast ja Unternehmen auch begleitet, um mit ihnen gemeinsam Strategien zu entwickeln, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, um sich wirtschaftlich aufzustellen. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Ist das ein Eigeninteresse oder läuft das inzwischen schon automatisch bei den Unternehmen?
Leider sind wir noch nicht bei automatisch. Also leider gibt es immer noch zu viele Unternehmen, die auch gerade die Regulierung, die in den letzten Jahren entstanden ist, einfach nur als Mehraufwand sehen. Und noch nicht alle Unternehmen haben wirklich die Notwendigkeit dahinter erkannt. Das werden weniger. Ja, also wenn ich mir das anschaue in der Breite, merkt man schon, dass Bewusstsein da ist, ja, weil Unternehmen schlichtweg klar betroffen sind. Also das ist das, was man sieht. Und von daher sind es mittlerweile nicht nur die Vorreiter, die das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen, sondern immer mehr Unternehmen, weil sie sehen, es geht wirklich an ihrer Substanz. Also Beispiel, was ich auch in meinen Präsentationen zeige, ist, dass die Firma Porsche eine Gewinnwarnung rausgeben musste im letzten Sommer, weil sie schlichtweg von einem Lieferanten betroffen ist, der Aluminiumteile herstellt. Und dieser Lieferant ist Opfer eines Starkregenereignisses geworden, weil Aluminium wird meistens in Flüssen produziert, weil es energieintensiv ist und viel Wasser auch braucht. Und vor dem Hintergrund war die Aluminiumproduktion nicht mehr möglich. Porsche konnte keine Autos mehr bauen und musste eine Gewinnwarnung rausgeben. Das ist so ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, um deutlich zu machen, ja, dass Nachhaltigkeit sich direkt auf die Profitabilität von Unternehmen auswirkt. Also heißt, jedes Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen, auch in der Lieferkette, wie man betroffen ist, und zu Entscheidungen kommen. Und dieses Bewusstsein gerade bei großen Unternehmen ist vorhanden. Bei dem Mittelstand, die momentan natürlich viele Herausforderungen haben, noch nicht vielleicht in der Gänze, wie man sich das wünschen würde. Aber ich denke schon, dass das Thema zumindest bei größeren Unternehmen in der Breite angeht.
Ja, das Argument wird ja auch häufig genannt, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sich ausschließen. Aber im Endeffekt, so wie du es auch gerade gesagt hast, ist es doch eigentlich, man muss nachhaltig wirtschaften, um irgendwie auch zukunftsfähig zu sein und auch zukünftig am Wirtschaftsmarkt teilhaben zu können, oder?
So ist es. Also am Ende geht es genau um die richtige Balance. Also heißt, wie immer im Leben geht es um das richtige Maß. Und man muss das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auch immer wieder richtig ausbalancieren. Also das ist, glaube ich, für alle, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben, Tagesgeschäft, die richtige Balance zu finden. Man kann auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg gucken und Nachhaltigkeit im Prinzip verletzen. Dann wird man aber langfristig ein Problem haben. Und das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, zeigt ja, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, wenn ich wirtschaftlich arbeiten will. Also heißt, wenn ich wirklich zukunftsfähig sein will, muss ich mich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und muss sehen, welche Aspekte, werden sie eben ESG genannt, ich wie in meine Geschäftsstrategie integrieren muss. Und von daher ist es für mich überhaupt kein Widerspruch, sondern die Frage der richtigen Balance.
Und was ist denn so aus deiner Sicht so die größte Herausforderung, die du bei den Unternehmen wahrnimmst, wenn sie sich nachhaltig aufstellen wollen? Worauf stoßen sie da?
Also ich glaube, momentan kämpfen viele, gerade mittelständische Unternehmen, mit vielen Herausforderungen. Ja, es gibt in der Tat große regulatorische Heranforderungen oder Herausforderungen von verschiedenen Seiten, die nicht ganz einfach zu bewältigen sind von mittelständischen Unternehmen. Wir haben das Thema, dass Lieferketten unterbrochen sind. Wir haben die Veränderung jetzt in den USA mit Zöllen, die plötzlich da sind. Also wir leben ja seit eigentlich der Corona-Krise 2020 in einer ganz anderen Welt, die von ganz anderen Risiken betroffen ist. Also das ist einmal, und das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich so ein Querschnittsthema, was damit natürlich auch unheimlich viel zu tun hat. Aber diese Komplexität zu bewältigen ist für Unternehmen nicht ganz so einfach, um wirklich zu gucken, wo fange ich denn jetzt an? Und viele konzentrieren sich dann einfach auf die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen und versäumen es vielleicht wirklich eher strategisch nochmal drauf zu kommen und zu sagen, wo will ich mich eigentlich positionieren? Ja, und was muss ich eigentlich tun? Also von daher ist es die hohe Komplexität, von denen gerade mittelständische Unternehmen momentan eher überfordert sind.
Lass uns nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Was muss sich denn noch festigen, damit der Finanzmarkt noch nachhaltiger wird?
Und ich glaube, uns muss es gelingen, das noch stärker voll zu integrieren. Also eigentlich sollten wir perspektivisch gar nicht mehr von Sustainable Finance und Finance sprechen, sondern Finance muss sustainable sein. Nur so bin ich auch wirklich zukunftsfähig. Also heißt, wir brauchen wirklich die vollständige Integration. Also so ein bisschen kann man das vielleicht auch mit Digitalisierung vergleichen. Also heißt, natürlich ist Digitalisierung etwas, was sich in allen Unternehmen, in der gesamten Wirtschaft, aber auch im Privaten durchzieht. Ja, und genauso muss es auch mit nachhaltig sein. Also ich darf dann nicht mehr überlegen, okay, brauche ich jetzt quasi noch irgendwo ein separates Thema Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, sondern es muss überall mitgedacht werden und voll integriert sein. Und da haben wir noch ein Stück zu gehen. Mittlerweile ist er schon deutlich weiter. Das erlebt man bei vielen Unternehmen. Da gab es früher die Nachhaltigkeitsabteilung, die war dann irgendwo bei Marketing angesiedelt. Und mittlerweile ist es so, dass die Nachhaltigkeitsabteilung oft im Bereich Strategie angesiedelt ist oder beim Finanzchef. Also man merkt dann schon, hoppla, das hat einen ganz anderen Stellenwert. Und wir sind dabei, das wirklich voll ins Unternehmen zu integrieren. Aber da ist noch ein Stück des Weges.
Das hört sich auf alle Fälle schon mal sehr optimistisch und sehr positiv an. Wenn wir nochmal auf Eukocredit blicken, du bist ja auch im Aufsichtsrat von Eukocredit und kennst die Genossenschaft ja schon seit einigen Jahren. Was ist denn aus deiner Sicht der Schwerpunkt oder die Schwerpunkte, die Eukocredit zukünftig in ihrer Arbeit setzen soll?
Wir haben ja bei Eurocredit unsere Strategie schon veröffentlicht und arbeiten ja weiter im Rahmen dieser Strategie. Die gilt bis 2026, also noch bis nächstes Jahr. Und hier sind ja auch Elemente, die wir stärker machen, Capacity Building. Also heißt, wie können wir den lokalen Gemeinschaften vor Ort helfen, unterstützen, um mit den neuen Herausforderungen zurechtzukommen. Und die neuen Herausforderungen sind eben auch Klimawandel, Verlust an Biodiversität, das Auswirkungen hat eben auf Ernten. Und Agrarwirtschaft spielt im globalen Süden eben noch eine ganz andere Rolle. Also von daher, glaube ich, geht es einmal auf der einen Seite darum, die Strategie weiter umzusetzen. Auf der anderen Seite gilt das für Eurocredit genauso wie für jedes andere Unternehmen. Wir müssen die richtige Balance finden zwischen, wie es nennen, Impact, Risk und Return. Also heißt, das, was wir eigentlich, wofür unsere Herzen stehen, auch bei Eurocredit, die soziale Wirkung, die wollen wir natürlich möglichst stark haben. Müssen aber aussehen, dass wir einen ausreichenden Gewinn erzielen. Wir müssen die Gehilfe bezahlen. Auch die Anleger wollen, sie müssen eine gewisse Dividende haben. Auch wenn es natürlich nicht so ist, dass das primär das Ziel ist. Und das geht immer anein mit dem Risiko, was wir als Eurocredit übernehmen können bei den Finanzierungen, die wir eingehen. Also von daher ist das ein Thema, was Eurocredit genauso betrifft wie jeden anderen Akteur im Markt auch.
Und wenn es Leute zuhören und denken, oh, ich würde voll gern was machen, ich würde irgendwie gerne was verändern, nachhaltiger sein. Ich mag so ein bisschen diese Hands-on-Mentalität. Also was könnten wir denn den Zuhörenden mitgeben, was sie jetzt sofort machen können?
Also jeder Einzelne muss einfach reflektieren über seine Rolle als Konsument, Konsumentin. Also heißt, wie kaufe ich ein, wie organisiere ich meine Mobilität und wie lege ich mein Geld an? Also dieses Bewusstsein, bewusste Geldanlage, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da hat Eurocredit auch eine wichtige Rolle gespielt, um das Thema weiter mit nach vorne zu bringen. Am Ende wird man unterschiedliche Entscheidungen treffen und jeder hat andere Prioritäten, aber wichtig ist darüber nachzudenken, ja, weil es einfach ein Unterschied eben ist, ob mein Geld irgendwo liegt und irgendwas macht und gegebenenfalls habe ich mein Geld dann doch in einem Ölförderunternehmen oder in einer Kohlemine stecken und oder ob ich eben mein Geld bei Eurocredit habe, wo man einen positiven Beitrag im globalen Süden leisten will oder bei einer Nachhaltigkeitsbank.
Ja, das finde ich einen schönen Punkt und einen schönen Impuls zum Abschluss dieses Gespräches, einmal mitzugeben, drüber nachzudenken, was das Geld denn eigentlich macht. Denn normalerweise hat man ja so das Gefühl, das Geld liegt einfach auf dem Bankkonto und da liegt es einfach. Aber nein, es liegt ja nicht nur da. Das heißt, in der Zeit, während mein Geld dort liegt, kann die Bank ja investieren und etwas damit tun. Und jeder Einzelne kann sich ja die Frage stellen, was möchte ich, dass mein Geld in dieser Zeit macht, während ich es nicht brauche? Das war ein schöner Abschluss dieses Gesprächs. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Das ging jetzt ruckzuck rum.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Freut mich, dabei gewesen zu sein.
Ja, danke, Georg. Also ich nehme auf alle Fälle sehr viel mit und sehr viele Impulse mit. Ich fand es auch nochmal ganz spannend, diese unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Wie kann ich etwas bewirken, beziehungsweise auch nachhaltiges investieren? Was hat das eigentlich mit Privatpersonen zu tun? Was hat das mit der EU zu tun? Wie diese ganzen Ebenen zusammen sich fügen als Gesamtbild? Und ich fand es auch sehr schön und sehr positiv, nochmal zu hören, dass diese ganzen Errungenschaften von dieser Pionierarbeit, die aus den 70er Jahren kommt, dass das jetzt vielleicht in den nächsten Jahren nicht enorme Sprünge machen wird, aber dass es so weit gefestigt ist und sich gesetzt hat, dass es auch nicht abbaubar wieder ist. Ne? Das heißt, wir werden das nicht verlieren. Und das finde ich persönlich einen sehr schönen Ausblick auf die nächsten Jahre. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche noch einen sehr schönen Tag, Georg.
Ja, dir auch einen schönen Tag noch. Herzlichen Dank, Karin.
Ja, und wir hören uns wieder nächsten Monat. Da kommt die nächste Folge von Ethics and Euros raus. Die nächste Folge wird meine Kollegin Sina moderieren. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin.